Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei die beiden Tobis. Schönen guten Abend, die Herren.
Nabel.
Guten Abend.
Wir schreiben Dienstag, den 18.02.2020. Warum ist es Dienstag? Weil immer am Dienstag nach dem Rennen der Live-E-Pod läuft, 20 Uhr. Und jetzt ist 20.26 Uhr, das heißt, wir haben schon Extended Version Pre-Show hinter uns, die man nur kriegt, wenn man live dabei ist. Also nächstes Mal vielleicht vorher überlegen, bevor ihr es wieder verpasst. Und ja, was machen wir heute? Wir machen heute unsere 140. Episode und sprechen hauptsächlich oder fast eigentlich nur über den Mexiko E-Prix, der am vergangenen Samstag abgegangen ist. Aber bevor wir uns da jetzt mal so richtig reinstürzen in das Ganze, wie geht's euch, Tobis, denn?
Mir geht's gut. War ganz schön viel unterwegs die letzte Zeit.
Ja.
Viel umhergereist und das Rennen war natürlich auch nicht minder stressig. Aber wie das halt so ist, ne? Führt ja kein Weg dran vorbei. Was soll das denn, also der ganze Geiz denn? Auch mal ein bisschen umherreisen durchs deutsche Land. Und inzwischen bin ich in der Bundeshauptstadt angekommen und mache jetzt hier vom Bett den Podcast.
Okay, ja, wir haben ja schon so ein paar famose Podcast-Locations in der Sendung gehabt. Mein Highlight war immer damals Timo aus dem Schrank.
Timo aus dem Schrank,
ja. Das hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht mal, welche Episode, Tobi, W., weißt du es?
Nein. Nee, leider nicht.
Ah. Das schreibe ich mir auf. Tobi W. wusste mal was nicht. War aber auch total nutzlose Information eigentlich. Wie geht's dir denn, Tobi Wchen?
Ach, mir geht's ganz gut. Ich musste leider auch wieder arbeiten und habe nicht ganz so viel reisen dürfen wie unser verehrter Tobi B. Und ja, sitze wie immer in meinem Wohnzimmer und
mach so vor dich hin.
Freue mich drauf, dass es losgeht, genau.
Ja, das ist doch schön. Ja, es war doch ein fast schon atemberaubendes Rennen am vergangenen Wochenende, oder? Wie ist es euch ergangen? Hat Spaß gemacht, ne?
Mir hat das Riesenspaß gemacht. Ganz schön viel los gewesen, ganz schön viele Geschichten, die so am Wochenende aufgekommen sind und jetzt in der nächsten Zeit irgendwie aufgebröselt werden wollen. Wir haben eine Menge zu reden. Also mir hat es Spaß gemacht. Und dir, Tobi?
Ah, mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Das war wieder mal eines von den Rennen, wo man, wenn man ein Highlight-Video zusammenstellen müsste, das Ganze nicht wirklich viel kürzer wäre, als das Rennen sich komplett anzugucken. Sehr, sehr viel passiert, viele interessante Geschichten und ich denke auch eine ganze Menge, was wir hier zu besprechen haben.
Na, das ist doch schön. Das sind doch gute Aussichten für diesen E-Pod, würde ich sagen. Und wenn ihr Lust habt, gehen wir vielleicht noch eine kurze Abzweigung, bevor wir uns mit dem Rennen in 180 Sekunden TM beschäftigen, denn es gab, wie es hier in den Notizen steht, eine deftig dampfende Strafe für Mahindra und zwar schon vor dem Rennwochenende. Tobi W., was war los?
Ja, das ist eine Folge des Qualifyings in Santiago gewesen. Im Qualifying hatte nämlich Jerome D'Ambrosio in Mahindra einen Getriebeschaden erlitten, als er kurz vor der Ziellinie dann auf einmal ohne Antrieb ausrollte. Und Mahindra hat den Schaden untersucht und dabei ganz offensichtlich ein grundsätzliches Problem am Getriebe festgestellt und hat dann dieses Problem beheben müssen, indem die Getriebe geöffnet und da gewisse Komponenten getauscht wurden. Das ist an und für sich kein großes Problem, jedoch darf das Getriebe während der Saison nicht geöffnet, verändert oder getauscht werden, sodass es sich damit um einen Verstoß gegen das Reglement handelt. Jeder Fahrer hat für die gesamte Saison zwei Getriebe zur Verfügung, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Und da es ein grundsätzliches Problem gewesen ist, wurden beide Getriebe von beiden Fahrern entsprechend auf den neuesten Stand gebracht oder überarbeitet. Und das Reglement sieht eine Strafe vor, wenn ein Getriebewechsel stattfindet oder aber das Siegel am Getriebe geöffnet wird, wie es jetzt der Fall war. Und zwar muss der Fahrer dann beim nächsten Rennen, in dem er teilnimmt, 20 Plätze zurück pro Getriebe. Das ergibt demzufolge für beide Fahrer dann eine Startplatzstrafe von 40 Plätzen, was natürlich auch wenn wir mittlerweile ein paar mehr Autos in der Formel E haben, nicht möglich ist. Bei 24 Fahrzeugen am Start kann man nicht 40 Strafplätze zurück
versetzt werden.
Genau. Und das bedeutete demzufolge, dass auch im Rennen eine Strafe ausgesprochen wurde. Und zwar ist die Formel E hier etwas anders aufgestellt als die Formel 1. In der Formel 1 kann man nur zurückversetzt werden und wenn mehr Plätze zurückgegangen wird, als Plätze da sind, dann hat man halt Glück gehabt. In der Formel E ist das etwas anders. Die übrig gebliebenen Startplätze werden in Zeitstrafen umgewandelt. Und und zwar auch in ziemlich heftige Strafen. Wenn 11 bis 20 Plätze übrig bleiben, dann gibt es eine Durchfahrtsstrafe. Und wenn sogar mehr als 20 Startplätze übrig bleiben, gibt es eine 10 Sekunden Stop and Go. Das heißt, der Fahrer muss während des Rennens an die Box kommen, 10 Sekunden vor seiner Box anhalten und darf dann weiterfahren. Das ist eine ziemlich heftige Strafe, aber auf die Art und Weise will die Formel E verhindern, dass Teams oder Hersteller das bewusst in Kauf nehmen, die Anzahl der Getriebe, die erlaubt sind in der Saison zu überschreiten. Das ist ja, ich sag mal, in der Formel 1 auch gang und gäbe. Ich habe da besonders einen japanischen Hersteller im Kopf, der von vornherein plant, nicht mit den 3 Motoren auszukommen, die pro Saison erlaubt sind, sondern 4 oder 5 zu nehmen. Da nimmt man halt einfach die Strafe auf Rennstrecken, wo man gut überholen kann, in Kauf und ja, hat demzufolge einen Vorteil, weil die Komponenten gar nicht so lange halten müssen, wie das regulär vorgesehen ist. Gibt's in der Formel E nicht, das will man auf jeden Fall verhindern und demzufolge dann diese Strafen, auch wenn sie auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr hart klingen, zumal es sich eigentlich nur um eine Zuverlässigkeitsgeschichte handelt, aber die Siegel der Getriebe sind geöffnet worden und damit hat man einen Verstoß gegen das Reglement, was demzufolge diese Strafe nach sich zieht. Natürlich eine sehr, sehr ungünstige Ausgangslage für Pascal Wehrlein und Jérôme D'Ambrosio, die von vornherein wussten, dass sie aus der letzten Startreihe starten müssen und zusätzlich noch mindestens eine Durchfahrtsstrafe im Rennen erhalten sollten. Aber sie haben ja, wie wir nachher sehen werden, dann doch noch das Beste draus gemacht.
Ja, gute Ausgangslage geht anders, aber sie haben sich auch nicht unterkriegen lassen, ne? So muss das sein.
Definitiv.
Naja, gut. Dann können wir uns doch der Kurzzusammenfassung widmen und dann stürzen wir uns ins Getümmel. Seid ihr bereit?
Bereit.
Bereit. Na dann, starte ich die Musik und wir legen los mit dem Rennen in 180 Sekunden.
Und der Tag in Mexiko, der beginnt mit einem ordentlichen Schreckmoment. Daniel Abt ist durch einen Softwarefehler in FP1 gecrashed. Es werden über 20, ein Messer sagte sogar 29 G gemessen. Abt muss ins Krankenhaus und verpasst FP2 sowie das Qualifying. Letztlich ist er aber wohl auf zum Glück, muss man da wohl sagen.
Auf jeden Fall. Das Qualifying gehört André Lotterer und Porsche. Die holen die erste Pole Position mit einer sehr sehenswerten Runde. Dahinter Evans, vor De Vries, Buemi und Bird. Die Mahindras, haben wir gerade gehört, kassieren ihre Strafversetzungen für den Getriebewechsel und müssen aus der letzten Reihe starten.
Besonders lange hielt die Freude für André Lotterer dabei aber nicht an. Nach viel Kontakt in der ersten Phase des Rennens fällt er mit einem beschädigten Frontflügel aus. Mitch Evans hat schon am Start die Führung übernommen. Lotterer gibt letztendlich das Rennen ganz auf.
Tachita sorgt mal wieder für Kontroversen. Wie schon in Santiago verpatzen sie die Teamorder. Am Ende bekommt Da Costa den Vortritt.
Im Mittelfeld gibt's auch ganz schön viel Spannung. De Vries und Freins geraten unter anderem aneinander. Mehrere Fahrer sind auf dem Reifenabrieb in die Wand von Kurve 3 gerutscht. Die Grassi und Sims, die haben eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt. Die kommen von Platz 15 und 18 in den Top 6 an.
Die Schlagzeilen gehören aber Mitch Evans. Eines der dominantesten Rennen seit langem, zeigt der Neuseeländer. Mit einem meisterlichen Sieg übernimmt er die Führung in der Meisterschaft und sendet eine klare Ansage an die Konkurrenz. Antonio Felix da Costa steht ebenfalls auf dem Podium, gemeinsam mit Sebastian Buemi.
So war's, liebe Freunde. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ihr jetzt schon alles wisst, was ihr wissen wollt, könnt ihr zum Ende skippen. Alle anderen, die Klugen, die bleiben dran. Und wir legen los mit dem Thema Trainings, womit wie immer das Rennwochenende bzw. der Renntag startet. Und wie meistens sind die Trainings einigermaßen ereignisarm, aber dieses Wochenende ging es ordentlich rund mit roter Flagge, was wir zwar häufiger sehen, aber es gab einen Crash sondergleichen. Tobi Bierchen, erzähl doch mal, was passiert ist.
Boah, ja, also wirklich, was genau passiert ist, das weiß, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon jemand weiß. Ich habe den Abt-Unfall gerade in den 180 Sekunden schon mal angesprochen. Das sah richtig heftig aus. Wir haben anfänglich auch gar keine Bilder davon gesehen. Zum Beginn der zweiten Session vom Tag gab es dann eine Wiederholung, wo deutlich wurde, dass Abt mit richtig Schmackes in eine Tech-Pro-Barriere gerauscht ist. Der ist wirklich locker mit 150 frontal in die Mauer gerauscht, hat dabei vermeintlich, das konnte ich leider nicht endgültig verifizieren, aber man sagte, 3 Tech-Pros zerstört und die Mauer um einen Meter verschoben. Mhm. Das klingt relativ sinnvoll, weil gemessen wurde ein Einschlag von etwa 20 G. Ein anderer Sensor meinte sogar 29 G, habe ich gerade gesagt. Also das ist wirklich eine Wucht von über einer Tonne oder sowas, die bei dem Gewicht von Daniel Abt mal ebenso frontal auf ihn zukam. Der hat wirklich gesessen, der Einschlag. Er ist danach ins Krankenhaus geschickt worden. Das ist, muss man dazu sagen, allerdings jetzt nicht, weil irgendwas akut war. Also schon akut war natürlich, der hat Schmerzen gehabt. Wenn du mal eben mit 150 frontal in die Wand fährst, dann darfst du auch mal ein bisschen Kopfweh haben, von mir aus. Das ist einfach Standardprozedere, wenn du so einen Einschlag hast, da gibt's Sensoren am Auto, die messen, und wenn ein bestimmter Richtwert überschritten wird, dann wird eben dieses Protokoll in Gang gesetzt, wo der Fahrer dann ins Krankenhaus muss. In Mexiko vielleicht noch schönerweise mit dem Heli, ist einfach der schnellste Weg, um durch die Stadt zu kommen. Also war jetzt nicht so, dass das wirklich so akut war, dass es unbedingt schnell gehen musste. Es muss natürlich trotzdem schnell gehen. Aber Helikopter ist tatsächlich der schnellste Weg durch Mexiko, weil die Straßen immer so verstopft sind. Naja, und da dann im Krankenhaus Röntgen und CT und alles durchgecheckt. Und nach ein paar Stunden war der wieder fit zum Rennen, der Teufelskerl. Hat jetzt natürlich nach dem Rennen immer noch Schmerzen. Klagte dann über Schmerzen am Rücken. Und naja, als er das Rennen im Fernsehen nochmal angeschaut hat, meinte er in einem Video, das er ja jedes Wochenende macht, dass sich das ein bisschen gedreht hat dann im Kopf. Da kann man mutmaßen, was dann da passiert ist, aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, das ist die Hauptsache. Und was die Ursache war für den ganzen Kram, ja, das weiß noch niemand so wirklich. Vermeintlich war es die Software, denn aus der Wiederholung, die man gesehen hat, ist das Auto einfach geradeaus gefahren, ohne wirklich zu verlangsamen. Es gibt noch eine Theorie, dass das eventuell mit der Aktivierung von dem Fanboost zu tun haben könnte. Den können die Fahrer natürlich auch austesten im Training. Aber auch das wurde noch nicht bestätigt. Später im Rennen ist Nyck de Vries nämlich was Ähnliches passiert. Auch der ist auf eine Kurve zugefahren, hat aufs Bremspedal getreten und naja, die Bremsen haben blockiert und nicht wieder losgelassen. Bei Abt war das wohl ähnlich. Da haben die Vorderbremsen blockiert und nicht mehr losgelassen und die Hinterbremsen dafür gar nichts gemacht, so wie das aussah. Das wird Audi untersuchen in den nächsten 2 Wochen, gemeinsam mit der Formel E und der FIA, und dann schauen, was da als Ergebnis der Untersuchung rauskommt. Fakt ist, die Bremse wollte nicht so, wie sie sollte, und das war ein heftiger Einschlag, und Daniel Abt ist, glaube ich, ganz glücklich, dass er mehr oder weniger den Umständen entsprechend zumindest wohlauf ist, und das sind wir auch. Mhm.
Ansonsten, Berichtenswertes, wurde trotz roter Flagge relativ viel gefahren, ne?
Ja, gerade im zweiten Training, denn diese rote Flagge kam, wie es in der Formel E halt sein muss, kurz vor Ende der Session, wenn alle eigentlich ihre 250er-Runs machen wollen. Das bedeutet, dass kein Fahrer im ersten Training eine wirklich vergleichbare Runde gesetzt hat und dass alle dann, natürlich abgesehen von den fehlenden 250er-Runden, Distanz sammeln mussten im zweiten freien Training. sehr, sehr viele Runden absolviert, haben die Fahrer dann dort. Und letzten Endes ist eigentlich nur vor dem Qualifying das Resultat von FP2 vergleichbar gewesen, was vielleicht irgendwie so eine, ja, so ein erstes Bild verschafft hat vor dem Qualifying. Bird hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt im zweiten Training, eine Minute 7 und 672 Hundertstel Sekunden, Tausendstel Sekunden war seine Runde. Das ist in etwa, also das vielleicht noch angemerkt, so eine Durchschnittsrunde bei Renntempo aus der zweiten Saison gewesen. Wohlgemerkt ist die Strecke aber in diesem Jahr 600 Meter länger geworden. Also das ist schon richtig stark, wie sich die Formel E technologisch entwickelt hat. Das mal so als kleine Randnotiz. Also Bird etwa auf Durchschnittsrunde von Saison 2 Niveau, trotz 600 Meter mehr auf der Runde. Felix Da Costa war dann Zweiter im Training. Evans, Buemi, Van Dorn ebenfalls in den Top 5. Und das war so das Training. Also relativ ereignisarm. Der Abtunfall hat natürlich alles überschattet. Der konnte dann nämlich später weder im zweiten Training noch im Qualifying teilnehmen. Können wir jetzt nämlich mal drüber reden, was dann im Qualifying passiert ist.
Im Qualifying hatten wir wieder das Gruppenqualifying, wie traditionell in der Formel E. Und das hatten wir ja in den vergangenen Jahren eigentlich schon häufiger, dass Gruppe 1 einfach benachteiligt ist, weil die Strecke sich einfach immer weiterentwickelt und immer besser und immer schneller wird. Und so sollte es eigentlich auch diesmal sein. Gruppe 1, die meisten Fahrer ohne Chance auf die Superpole, mit einer einzigen Ausnahme, Sam Bird, fuhr eine super starke Runde und hat es tatsächlich geschafft, als erster Fahrer in dieser Saison, sich aus der ersten Qualifying-Gruppe in die Superpole zu qualifizieren. Ansonsten Mitch Evans verdammt schnell in Gruppe 2. Auch André Lotterer und Nyck de Vries aus Gruppe 2 ziehen in die Super Bowl ein. Pascal Wehrlein ebenfalls. Und das gab Hoffnung für eine geringe Strafe. Wir hatten es ja am Anfang schon angesprochen, dass wenn er um 20 Plätze nach hinten versetzt werden konnte, aus der 10 Sekunden Stop and Go eine Durchfahrtsstrafe wurde. Das sollte es bei ihm auch nachher werden. Und ja, Qualifying Gruppe 3, bislang die rechnerisch stärkste Gruppe, da hat es niemand in die Super Bowl geschafft. Und dann kam die letzte Gruppe, Qualifying Gruppe 4, und aus der Gruppe schafft es auch nur Sebastian Buemi im Nissan in die Super Bowl. Und damit stehen die 6 Teilnehmer fest. Die Super Bowl beginnt dann, der langsamste Fahrer aus dem Qualifying, oder der langsamste der 6 Fahrer aus dem Qualifying beginnt. Und dann wird der Reihe nach vorgegangen. Am Ende war es eine hauchdünne Entscheidung zwischen André Lotterer und Mitch Evans, die, wie schon in Rom 2019, aber da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, auf dieses Rennen, nur durch einen ganz, ganz geringen Abstand getrennt sind. Und André Lotterer erzielt seine zweite Pole-Position nach Rom 2019 vor Mitch Evans. Und beim ersten Superpole-Einzug für Porsche auch direkt die erste Pole-Position. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Porsche hat stark angefangen beim ersten Lauf in Diriyah, aber ich sag mal danach in den beiden Rennen stark nachgelassen und jetzt waren sie wieder vorne dabei bei der Musik. Aber das sollte auch nur eine Momentaufnahme bleiben im Qualifying. Kommen wir aber auch nachher noch zu. Ja, auf dem dritten Platz Pascal Wehrlein. Super Leistung,
Platz, oder? Im Deutschen. War der nicht Platz 4?
Nach dem Gruppenqualifying?
Ja, nach dem Gruppenqualifying, pardon.
In der Super Bowl war er Dritter, wurde dann aber ins Ende versetzt und da von Platz 3 bis auf Platz 24 21 Plätze möglich waren, heißt, dass es blieben nur noch 19 Plätze übrig, was dafür gesorgt hat, dass er nur durch die Boxengasse durchfahren musste und nicht noch 10 Sekunden vor seiner Box anhalten musste. Mhm. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Jerome D'Ambrosio kam nur auf Platz 14 und hatte demzufolge die große Strafe zu nehmen. Ah, ansonsten Nick de Vries auf Platz 4, Sebastian Buemi auf Platz 5 und Sam Bird auf Platz 6. Muss man sagen, alles aber relativ eng zusammen, also innerhalb einer halben Sekunde. Das versprach Spannung fürs Rennen. Ansonsten knapp nicht in die Super Bowl gekommen. Robin Freins, Nico Müller im Dragon, überraschend stark. Dann die beiden DST Cheater, Jean-Eric Vergne und Antonio Felix da Costa und Stoffel Van Dorn. Und dann ging es zum Rennen.
Guckt euch die Lotterer-Runde nochmal an. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit findet, das im Internet zu finden, das war wirklich, wirklich sehenswert, was der da hingezaubert hat. Also so, das war so ein Paradebeispiel für Mensch und Maschine am absoluten Limit, sowohl des Menschen als auch der Maschine. Wirklich eine schöne Runde zum Genießen.
Jo, kann man sich nochmal angucken. Und dann können wir an der Stelle ins Rennen übergehen, ne? Die ersten 10 der Startaufstellung hat Tobi ja schon ein bisschen zusammengefasst. Die dahinter sind für den Moment, glaube ich, auch erstmal nicht so spannend. Und als es dann an den Start geht, sieht man erstmal nichts Besonderes. Zumindest die ersten paar Meter kommen, glaube ich, gerade die vorderen alle ganz gut weg. Gerade aber eben Paul Zitter-Lotterer nicht mit dem besten Start des Tages, der dann auch sofort ein Problem bekommt mit Evans, der nämlich sehr beherzt in Kurve 1 geht und ihn leicht anstupst, wodurch Lotterer einige Plätze verliert und Evans sich die Pole holt, die er auch bis zum Ende des Rennens nicht wieder hergeben will. Und da ist natürlich schon die erste Situation gegeben, über die man diskutieren kann. Darf man den Gegner auf diese Art und Weise aus der Kurve schubsen oder ist das schon nicht mehr cool? Wie seht ihr das?
Also ich finde, Evans war klar daneben und Lotterer zieht trotzdem rein und so, dass es zum Kontakt kommt. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, auch die Szene erinnerte an das Überholmanöver in Rom 2019, als Evans an Lotterer vorbeiging, wo er sich aus vor einer Schikane daneben geschoben hat und es dann zum Kontakt kam, als Lotterer trotzdem reingezogen ist. In meinen Augen von Evans ein blitzsauberes Manöver. Lotterer zieht rein und er verursacht den Kontakt und hat ja im Endeffekt dann auch die Konsequenz dann zu tragen gehabt.
Tobi B., gleiche Meinung? Ich auch die gleiche Meinung. Man könnte argumentieren, Evans war noch ein bisschen weit weg. Hart, ruppig, aber ich finde immer noch fair, ja. Das ist die Formel E, da kann man nicht erwarten, dass die Autos gestreichelt werden, wenn man, also, ne, dass man noch so einen Handkuss vorbeiwirft, während man am Auto vorbeifährt. Nee, da muss man halt schon mal drücken und schieben. Es war jetzt nicht das sauberste Manöver, aber es war jetzt auch nicht ein unfaires Manöver. Ist halt einfach mit letzter Gewalt vorbeigequetscht, aber halt alles noch voll im Rahmen des Erlaubten, finde ich. Jetzt hat Lotterer halt leider zum zweiten Mal, wie Tobi gerade schon gesagt hat, gegen Evans den Kürzeren gezogen. Mal gucken, wie lange der sich das noch gefallen lässt, könnte man da fast titeln. Aber ich finde auch ruppig, aber fair. Und das war ja, sei auch angemerkt an der Stelle, nicht das Ende vom Lied für Lotterer in Runde 1. Ne? Das war ja, der hat ja ein wirkliches Debakelrennen eigentlich gehabt. Das war quasi Debakel-Akt 1. Denn nachdem Evans ihn da so zur Seite boxiert hatte, hat Lotterer natürlich einen Haufen Plätze verloren. Der ist auf das eine von zwei Grasstücken auf der ganzen Strecke gekommen und ist dann auf die Strecke zurückgekehrt. Dann gab es noch einen Kontakt mit Nick de Vries. Lotterer wollte dann natürlich möglichst schnell wieder zurück nach vorn, hat sich dann aber in Kurve 5 noch verbremst und ist noch weiter zurückgefallen. Also die erste Runde war wirklich eine zum Vergessen für André Lotterer. Lief nicht so gut, ne?
Ausbaufähig,
ja. In Runde 1 ist auch noch passiert, und das hat gleich Relevanz, dass Mahindra die Strafen abgesessen hat. Tobi hat das ja eingangs schon erzählt. Wehrlein einmal durch die Boxengasse, D'Ambrosio auch, aber der musste nochmal 10 Sekunden stehen bleiben. Das haben die am Ende von Runde 1 gemacht. Nicht überrundet worden, kritischerweise, und sind dann hinter dem Feld hinterhergefahren. Das ist natürlich üblich so in der Formel E und in jeder anderen Serie auch. Wenn du mit einer Durchfahrtsstrafe an den Start schon gehst, dann sitzt du die möglichst früh ab. Einfach, dass du dir die
Möglichkeit offen hältst. Vor allem, wenn du von hinten startest.
Genau, vor allem, wenn du von hinten startest, dass du dir die Möglichkeit offen hältst, falls ein Safety Car auf die Strecke kommt oder, naja, vor allem, falls ein Safety Car auf die Strecke kommt, dass du dann aufschließen kannst zum Rest des Feldes.
So kam es dann ja auch. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, zweite Runde. Buemi ging dann an De Vries vorbei in Kurve 5. Sam Bird fuhr dann im Endeffekt dann hinterher und nutzte aus, dass De Vries dabei ein bisschen Schwung verloren hat und ging auch vorm Stadion dran vorbei und ja, fing dann an, sich nach vorne zu arbeiten. De Vries hatte ein bisschen zu kämpfen, konnte das Tempo nicht ganz mitgehen. Jetzt war Nico Müller bereits an seinem Heck und der versuchte dann in der dritten Runde auf der Außenseite von Kurve 1 an dem vorbeizugehen. Das ging aber ein bisschen in die Hose. Er verbremste sich dabei und rutschte dann geradeaus und prallte in die Tech-Pro-Barriere. Und das war ein ziemlich heftiger Einschlag. Dabei ging auch die Vorderradaufhängung zu Bruch. Und das Auto stand dann da quasi an der gefährlichen Stelle und konnte aus eigener Kraft nicht von da weg. Und die logische Folge, Scott Elkins, der Renndirektor der Formel E, hat das Safety Car auf die Strecke geschickt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Moment sowohl bei Dilbert Gill, dem Teamchef von Mahindra, als auch bei seinen beiden Fahrern, der erste Jubelmoment einsetzte.
Mhm. So ein Spann musst du erstmal haben, ne?
Genau, denn sie hatten die Strafe ganz früh abgesessen, waren weit zurück. Ich glaube, Wehrlein fehlten fast 30 Sekunden zum drittletzten Platz. Und ja, in Runde 3 kommen sie dann wieder bis in Schlagdistanz ans Feld heran und ja, hatten eine aussichtsreiche Position, auf jeden Fall ein zählbares Ergebnis zu erreichen.
Hast du das neue Safety Car gesehen, Phil? Das hat eine neue Lackierung bekommen.
Ja.
So mit Rot so dran und so.
Was hätte mir auffallen müssen dabei?
Nix.
Oder worauf spielst du an?
Ich wollte dich fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie du es findest.
Rein optisch?
Optisch, ja. Ja. Die inneren Werte kannst du gleich auch nochmal bewerten.
Ja, kann ich machen. Ja, nee, das habe ich ja schon vielfach getan. Ja, rein optisch habe ich daran nichts auszusetzen. Die inneren Werte langweilen mich nach wie vor. Ich wünsche mir schon von Beginn an voll elektrisches Safety Car, weil alles andere eigentlich in meinen Augen eher peinlich ist. Das können andere besser. Ich warte drauf, dass Porsche mit dem Taycan anrückt und den ihr achtmal zeigt, was ein Auto ist.
Man das stelle sich vor, ja, das wird das nicht so schnell passieren.
Tobi, das wird nicht so schnell passieren, genau.
Ja, natürlich nicht. Das ist schon klar, aber das wäre schon schön.
Ja, BMW hat den Vertrag als offizieller, als Fahrzeuglieferant für die offiziellen Einsatzfahrzeuge der Rennserie nämlich verlängert. Ja. Soweit ich weiß, um 3 Jahre. Also,
das macht mich traurig.
Fürchte ich, werden wir an dieser Stelle weiterhin mit einem i8 Roadster höchstwahrscheinlich leben müssen, der nur ein Hybrid ist.
Ja, ich verstehe.
Und kein vollelektrischer.
Ja, aber ich glaube, die meisten sind bei mir. Cooler wäre es schon, wenn er nicht noch einen Verbrenner an Bord haben müsste, um schnell genug zu sein. Das würde uns doch allen gefallen. Und der Taycan, Freunde, da muss man kein Porsche-Fan sein, ist schon echt ein geiles Auto. Der würde schon gut aussehen auf der Strecke.
Man stelle sich vor, Mercedes geht in der Formel 1 jetzt auch auf die Elektroschiene und dann hat die Formel 1 ein voll elektrisches Safety Car vor der Formel E.
Das wäre böse.
Ja, aber was für ein Mercedes sollte das sein? Die haben ja auch nur einen dicken SUV und ich glaube nicht, dass der schnell Silver genug unterwegs Arrow sein O1, kann.
Wie wär's damit?
Achso, naja, gut.
Das Formel E-Auto von Mercedes, oh, das wär's.
Das hätte zumindest einen ganz besonderen Charme.
Das würde ich gerne sehen, wie das ankommt.
Ich glaube, Liberty Media wird das nicht tun und Bernie Ecclestone würde sich im Grab rumdrehen oder da, wo auch immer gerade ist.
Ja, auf irgendeiner Liege in der Sonne.
Oder so, ja.
Auf der Farm in Brasilien. die berühmte.
Ja, ich glaube, da würde viel, das würde ganz schnell wieder verschwinden.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Apropos verschwinden. Das Safety Car. Das Safety Car. Ja, hier, bam. Das Safety Car, das neu lackierte.
Es gibt spontan Szenenapplaus.
Dankeschön, dankeschön. Verschwindet an der Stelle auch wieder. Wir haben noch ungefähr 35 Minuten Rennzeit auf der Uhr. Wir haben 5 Kilowattstunden weniger in den Akkus, denn pro gefahrene Minute hinter dem Safety Car wird eine Kilowattstunde abgezogen. Das haben wir ja schon vor einigen Sendungen gelernt, beziehungsweise hat man das natürlich auch auf eformel.de, der Website deines Vertrauens, nachlesen können. Und dann beginnt das Rennen quasi neu, das Safety Car verschwindet, Neustart hinter dem, eben nicht mehr hinter dem Safety Car, Neustart und Bird brilliert wieder, oder? Wer ist begeistert von Bird? Ich bin begeistert von Bird, zumindest die meiste Zeit des Rennens war ich sehr begeistert von Bird. Mhm.
Ich auch.
Auf jeden Fall.
Aber auch sonst so. Bird ist einfach ein guter Fahrer. Und das hat er in Mexiko in den letzten Jahren schon immer wieder unter Beweis gestellt. Also irgendwas ist das mit Sam Bird und Überholen in Mexiko. Nach dem Restart das erste Zaubermanöver im Stadion gegen Lotterer. Dann wenig später kam doch auch noch ein Zaubermanöver von Bird gegen noch irgendwen anderen.
Buemi.
Nee, gegen Lotterer war das gute Manöver. Wo hat denn der vorher noch überholt? Irgendwen hat er auch noch passiert mit dem coolen Manöver im Stadion.
Vorher hatte er De Vries überholt.
Ach, stimmt, hast recht.
An der Zufahrt zu London, genau.
Richtig, ja. Das war schon sehenswert, aber dann das Manöver gegen Lotterer. Boah, macht einfach nur Spaß dieses Jahr mit Sam Bird. Der ist von den Ergebnissen her eigentlich immer ganz gut auf Kurs gewesen. Bin gespannt, was noch passiert im restlichen Verlauf des Jahres. Letzten Endes gab es kein Happy End in Mexiko, das nehme ich jetzt an der Stelle einfach mal schon voraus. Trotzdem, Bird macht wirklich Spaß in diesem Jahr. Dann ging es weiter auf der Strecke mit Debakel Akt Nummer 2 für André Lotterer. Denn Bird war nicht der Einzige, der vorbeigefahren ist in diesem ganzen Post-Neustart-Abschnitt des Rennens. Freins und De Vries sind ganz mühelos dran vorbeigegangen. Tobi, weißt du, was da los war? War das eine andere Strategie oder war das irgendwie ein Schaden, den der mitgenommen hat von dem Manöver von Evans? Hast du irgendeine Ahnung, was da schiefgelaufen ist in der Phase nach dem Restart?
Ich bin mir nicht sicher. Es sah auf jeden Fall so aus, als hätte er einen kleinen Fahrfehler gemacht und dadurch Schwung verloren, sodass Robin Freins und Nick de Vries kurz nacheinander dann relativ mühelos vorbeigegangen sind. Es war aber nicht im Detail zu sehen. Möglicherweise hing es auch mit der Beschädigung zusammen, die er sich bei der Kollision direkt in der ersten Kurve oder bei der Zufahrt zur ersten Kurve mit Mitch Evans geholt hat. Das ist aber reine Spekulation.
Lief nicht so gut jedenfalls in der Phase, ne? Dann ging es weiter mit der ersten Attack-Mode-Aktivierung in Runde 7 schon, 33 Minuten vor dem Ende. Roland war derjenige, der als erstes in den Attack-Mode gegangen ist. Übrigens an der Stelle angemerkt, zum ersten Mal in der ganzen Formel-E-Geschichte gab es 3 Attack-Modes mit jeweils 3 Minuten.
Ja,
wir haben in New York im letzten Sommer schon mal gesehen, dass der Attack-Mode 3-mal pro Rennen freigeschaltet werden durfte. Aber diese 3x3-Minuten-Regelung, die gab es bisher noch nicht. War auch relativ unerwartet. Auch gerade für Tobi, der ja sonst immer bis nach Mainz hörbar die Augen verdreht, wenn mal wieder bekannt gegeben wird, ja, du darfst den Attack-Mode 2-mal für 4 Minuten aktivieren. Ja, diesmal denkste, hat die FIA gesagt. Wir machen dieses Mal einfach 3x3 Minuten. Und Roland war der Erste, der den aktiviert hat. Weiter hinten im Feld oder etwa auf gleicher Höhe im Feld eigentlich, ist zeitgleich noch was anderes passiert. Da gab es nämlich den nächsten oder den ersten großen Ausfall aus dem Rennen. Nee, nicht den ersten großen.
Das war
Müller. Der zweite große Ausfall war Felipe Massa. Selbe Stelle, selbe Welle, hat es noch ein bisschen weiter geschafft als Kurve 1, aber in Kurve 1 hat er sich das Auto kaputt gefahren. Linke Vorderseite die Aufhängung abgerissen und das Auto wenige Meter später abgestellt. Schade, aber naja, so ist das halt.
Was ich da sehr, sehr spannend fand, dass der eben schon mal angesprochene Renndirektor Scott Elkins sich über Funk für alle Fahrer hörbar bei, oder für alle Leute hörbar, bei Felipe Massa bedankt hat, weil er nämlich das Auto nicht am Streckenrand abgestellt hat, sondern tatsächlich dann, ich muss gerade überlegen, in Kurve 3 hinter die Öffnung in der Tech-Pro-Barriere gefahren ist und da das Auto dann an einem sicheren Platz abgestellt hat, sodass keine Full Course Yellow, keine gelbe Flagge, kein Safety Car, gar nichts rauskommen musste. Und ja, wie gesagt, habe ich so auch noch nicht gehört, dass sich der Renndirektor per Funk bei einem Fahrer dafür bedankt, wo er sein Auto abgestellt hat.
Ja, scheint was Besonderes zu sein in der Serie.
Als hätte Massa schon jahrelang Motorsport-Erfahrung.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Womöglich, ne, macht's doch so ein bisschen auch die Seniorität, dass man mit so einem Weitblick auch in so einer Situation unterwegs sein kann. Manchmal hat man natürlich Pech, da kann man nur das machen, was das Auto zulässt. Aber wenn es geht, ist das natürlich schön, wenn man ausreichend erfahren ist und dann einigermaßen gechillt das Ding aus dem Weg fahren kann.
Gechillt ist Evans gewesen zu dem Zeitpunkt, ne?
Wahnsinn.
Also nach diesem Safety-Car-Neustart ist der mal sowas von weggedüst und hat das Rennen angeführt. Phil, wie sah es hinter Evans aus, so in Sachen Zwischenstand, dass wir nochmal alle auf Stand kommen kurz?
Mhm, Evans vorneweg, dahinter Buemi, dahinter unser Überholkönig Bird, dahinter Freins de Vries, also Evans vorne ganz in Ruhe unterwegs, dominiert das Rennen und Buemi am Ende direkt hinter ihm, nicht am Ende, direkt hinter ihm, spürt immer mehr Druck der Virgins, die natürlich Podiumsluft schnuppern, ne? Und dann können wir uns schon wieder Lotterer widmen, denn das Lotterer-Debakel geht in seinen dritten und finalen Akt, Tobi B. Das seufzt da. Es ist einfach also traurig, ne? Wie kann man so gut anfangen und dann ist alles so schrecklich?
Es gibt Tage, da läuft's halt einfach, aber halt rückwärts, ne?
Okay.
Irgendwie, also ich fange mal so an. Runde 10 war das, etwa 30 Minuten vor Ende des Rennens, bricht so ungefähr die Hölle los. Plötzlich ist die Hälfte des Feldes im Attack-Mode. Irgendwie wie in den besten Tagen von Domino Day ging da ein Fahrer nach dem nächsten durch die Aktivierungszone.
Was ist denn Domino Day? Ist das diese RTL-Sendung, wo irgendwie so Kilometer in ganzen Hallen Dominosteine aufgebaut wurden und dann? Okay, alles klar, dann habe ich mir das richtig vorgestellt.
Das war das Highlight im deutschen Fernsehen in den mittleren 2000ern, wenn nicht gerade Wetten, das lief.
Ja, das lief dann noch.
Kommt auch, glaube ich, also beides wieder dieses Jahr. Ich glaube, Domino Day wird dieses Jahr wieder ausgestrahlt.
Tatsächlich.
Und Wetten, das ja auch.
Wer moderiert das?
Domino Day oder Wetten, das?
Wetten, das.
Beides.
Beides? Elton. Nee, aber ich weiß nicht, wer macht denn Wetten, das?
Ich glaube, Tommy macht das wieder.
Macht er das wieder?
Ich glaube, Gottschalk braucht Geld und macht deswegen Wetten, das nochmal.
Sein Haus in den Staaten ist ja abgebrannt beim letzten großen Kalifornien-Waldbrand.
Ey, war das nicht versichert?
Man weiß es nicht.
Was macht man nicht, wenn man so viel Geld hatte. Na gut. Ja, mein Lieber, da bin ich mal gespannt.
Ach so. Also, wie Domino Day oder Wetten, das? Na, vor allem Domino Day. Ging alle in den Attack-Mode. Nach der Attack-Mode-Aktivierung von De Vries, wohlgemerkt, wie Phil gerade schon erläutert hat, zu diesem Zeitpunkt fahrend auf Platz 5, hat Lotterer ihn angegriffen. Nun ist leider das Problem dabei gewesen, dass bei Lotterers Angriff auf De Vries es zu einem kleinen Kontakt kam und beide kollidiert sind. Naja, und Lotterer danach einen Frontflügelschaden mit davon getragen hat. Und dann wurde es dramatisch. Irgendwann hatte Lotterer nämlich eine Werbebande am Reifen. Die kam aus Kurve 3 außen, die klebte da so am Reifen, flatterte munter umher. es scheint wohl so, als hätte Lotterer sich diesen defekten Frontflügel abfahren wollen, denn der flatterte da auch lustig und umher. Ja, und wie man das in der Formel eh so macht, ne? Wehrlein hat das schon in der Rea gemacht, wo er mit so einem losen Frontflügelteil immer wieder gegen die Wand gefahren ist beim Safety Car, um dass sich das doofe Teil löst. In Santiago hat das Wern versucht und hat damit seinen Teamkollegen aufgehalten. Und Lotterer wollte das auch versuchen und ist dann beim Fahren und Steuern seines Autos in die äußere Wand von Kurve 3 naja, mehr oder weniger erfolgreich auch mit der Wand zusammengestoßen. Nur ging das Teil leider nicht ab. Und irgendwas anderes am Auto wahrscheinlich kaputt. Ich glaube, er hat jedenfalls die Situation einfach schlechter und schlimmer gemacht damit. Das ist aber eigentlich nicht das Hauptproblem gewesen. Denn dieser Frontflügel, der hopste so auf der Straße umher und schliff vielleicht auch so ein bisschen am Vorderrad, ähnlich wie das bei Wern in Santiago der Fall gewesen ist. Naja, und bei nördlich von 150 Sachen hat es halt erst recht für schönen Carbonqualm gesorgt, wie so ein bisschen bei Jeff in Chile. Und da war eigentlich schon klar, dass das nichts mehr wird mit André Lotterer. Also im dritten und finalen Akt, das war irgendwie so der Todeshieb. Danach ging es nicht mehr groß weiter. Das Auto hat sogar an der Stelle, wo der Frontflügel baumelte, Feuer gefangen. Ich weiß leider jetzt gerade auf die Schnelle nicht, vielleicht kann Tobi mir da helfen, woher das Feuer stammte. Ich vermute einfach, das war der Frontflügel, der auf dem Asphalt für Funken gesorgt hat oder sowas. Es hätte aber auch die Bremse sein können, was allerdings relativ unplausibel ist. Weißt du das zufällig?
Also für mich sah es im ersten Moment so aus, als hätte der Reifen Feuer gefangen. Durch die Reibung, dass irgendwann so heiß geworden ist, das Ding einfach brannte. Es sah auf jeden Fall bedrohlich aus und ähnlich wie schon in Santiago hat er damit im Endeffekt die halbe Strecke verqualmt und ist dann im Endeffekt am Ende der Runde in die Boxengasse gefahren, hat zwar nochmal die Nase tauschen lassen, aber das Rennen dann noch aufgegeben.
Puh. Rauchen schadet Ihnen und den Menschen in Ihrem Umfeld, ne?
Ja, also die Hinterherfahrenden haben wahrscheinlich phasenweise nicht viel gesehen.
Nee. Währenddessen können wir an der Stelle auch nochmal kurz reinstreuen. Bird dank Attack Mode vorbei an Buemi. Aber Lotterers Rennen war dann halt auch gelaufen danach. Ein Tag zum Vergessen, am besten, also das ist, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann. Einfach alles vergessen an seiner Stelle, was in Mexiko passiert ist. Vielleicht die Qualifying-Runde da nochmal vorm Einschlafen dran denken, dann träumt man schön. Aber sonst war das ein Satz mit X, oder?
Würde ich sagen, ja.
So, Na gut. Lassen wir es dabei. Tschüss, Lotti.
Elotti.
Ja gut, Elotti. Geht's hinüber in den Mittelabschnitt des Rennens. Runde 13, 25 Minuten vor Schluss. Evans mit 2 Sekunden Vorsprung vom Rest des Packs. Mehr Energie im Akku, also einfach auch famos gefahren. Nicht nur zufällig so erfolgreich gewesen. Natürlich, glaube ich, hat er schon ein bisschen auch hier und da profitiert vom Durcheinander hinter ihm, denn es ging ja doch einiges ab schon bis dahin in den ersten 20 Minuten des Rennens, aber der hatte auf jeden Fall da vorne gezeigt, dass er fahren kann, der Junge, ne? Und das Auto im Griff hat und verstanden hat, wie man mit seinem Fahrzeug umgeht, was die Energie angeht. Der hat da hinterher auch gesagt, da musst du eigentlich nur noch seine Energieziele treffen und das Ding fertig fahren. War dann nicht mehr schwer, hat ja auch da die Teamleistung und den Spirit gelobt, war ja dann am Ende sehr glücklich, dass das alles so geklappt hat und viel mehr kann man darüber auch kaum sagen, ne? So ein astrein komplett unbestrittenen Start-Ziel-Sieg, das haben wir ja nicht so oft in der Formel E gehabt bisher. Und einer davon ist halt jetzt dann beim Herrn Evans auf der Liste. Wie geht's weiter, Freunde?
Als erstes kommen die Fanboost-Ergebnisse rein.
Fanboost.
Ja, das ist nicht mehr ganz so einseitig wie letzte Saison noch, aber tendenziell sind es immer noch die gleichen Fahrer, die den Fanbus bekommen.
So klingt das übrigens, wenn Tobi hörbar die Augen verdreht.
Ja, so ungefähr, ja. Nick de Vries und Stoffel van Dorn für Mercedes, wieder mal mit zwei Fanbus im vierten Rennen der Saison, zum vierten Mal. Antonio Felix da Costa ebenfalls. Und ja, die anderen beiden Fanbus, die noch übrig blieben, gingen an Lucas Di Grassi und eben jenen André Lotterer, der schon nicht mehr dabei war.
Ja, dem war es dann egal, aber von Di Grassi haben wir noch gar nichts gehört bis jetzt. Was gibt denn bei dem?
Ja, Di Grassi ist auch in der ersten Qualifying-Gruppe gestartet, hatte ein nicht ganz so gutes Qualifying, ist von relativ weit hinten ins Rennen gegangen, arbeitet sich sukzessive nach vorne, ging dann zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gerade an Mottara vorbei auf Platz 8. In seinem Windschatten dann Stoffel van Dorne, der ebenfalls an Mottara vorbeiging. Di Grassi schon einige Positionen gut gemacht, wie man das eigentlich von ihm kennt. Nach schwachem Qualifying in den Rennen doch eigentlich immer relativ überzeugend. Und so sollte das auch in Mexiko sein. Aber wo wir gerade den Fanbus erwähnt haben, der spielt nämlich dann in der nächsten Szene, die kommt, eine gewaltige Rolle. Und zwar ist Antonio Felix da Costa mittlerweile im Getriebe von Nick de Vries. Und die beiden kommen auf die Startzielgeraden und beide aktivieren gleichzeitig den Fanboost. Da Costa, um vorbeizugehen, Nick de Vries, um sich zu verteidigen. Und am Ende der Geraden steigt Nick de Vries dann voll auf die Bremse, die beiden Vorderreifen blockieren, aber nichtsdestotrotz, es reicht nicht, er fährt im Endeffekt in der Kurve geradeaus und trifft den armen Robin Freins, der vollkommen unbeteiligt war und vor ihm auf Platz 4 gefahren ist, und landen dann beide im Notausgang. Robin Freins wendet das Auto und kann das Rennen wieder aufnehmen, aktuell auf Platz 9 oder Platz 10 dann, während das Rennen für Nick de Vries anschließend zu Ende ist, der das Auto nicht mehr ans Laufen bekommt und zuerst der Meinung war, dass es eine Kollision mit Antonio Felix da Costa gegeben hätte und dabei irgendwas an seiner Bremse kaputt gegangen sei, hat sich nachher herausgestellt, es gab keine Berührung zwischen den beiden. Dennoch ist es so, dass ganz offensichtlich ein Bremsproblem bei de Vries gegeben hat, was dann die Ursache für den Unfall und auch für den Ausfall von de Vries dann gewesen ist. Wie gesagt, mit Robin Freins und Nick de Vries waren dann zwei der Kandidaten, die vorne mit um die Podiumsplätze gekämpft haben, auf einmal nicht mehr mit dabei. So dass dann Evans weiterhin führte, auch einige Sekunden Vorsprung hatte vor Sam Bird. Dritter war immer noch Buemi und dahinter waren dann schon Antonio Felix da Costa und Jean-Luc Vergne auf Plätzen 4 und 5.
Weiter hinten gab es dann auch noch mehr wilde Kämpfe, ne? Unter anderem Roland gegen Mottara für P8, das war auch relativ sehenswürdig. Gab auch wieder so Attack-Mode-Klassiker für Mexiko. Könnte man fast schon sagen, das war ja strategisch gedacht von Calado, der nämlich eine Freins-Attack-Mode-Aktivierung verhindert hat, durch eine Berührung im Stadion. Das gab es ja im letzten Jahr schon. Wenn man in die Attack-Zone abbiegen möchte, dann muss man halt ein bisschen anders fahren in der Kurve vorher, ein bisschen mehr Schwung holen, ein bisschen langsamer sein und sowas. Da kann es schon mal passieren, wenn zwei Autos nah beieinander sind, dass der hintere dann halt hinten drin sitzt im Diffusor. Freins konnte sich glücklicherweise gerade so abfangen, aber hat den Attack-Mode verpasst. Also, ich finde das ja immer noch alles andere als ideal, die Attack-Zone. Warum ist die da nochmal genau, möchte man da fragen? Ach ja, wegen den Fans. Gibt ganz bestimmt bessere Orte auf der Strecke, die Attack-Zone zu platzieren. Zum Beispiel in der neuen Haarnadelkurve 5 und 6. Aber am spektakulärsten ist es halt im Stadion. Ne? Ich bin trotzdem der Meinung, dass man da irgendwie eine andere Lösung für finden dürfte, glaube ich, für 2021. Im Stadion hat man so viel Platz und es wurde ja auch schon häufiger diskutiert über diese Idee, die dann immer so abgetan wurde als zu gimmicky irgendwie. Ich finde, man könnte ja trotzdem mal versuchen, so eine extra Spur in die Auslaufzone zu machen. dass man quasi wie im Rallycross eben so eine Extraschleife fährt. Die muss auch nicht lang sein, aber man könnte eben dafür sorgen, dass man wirklich und tatsächlich abseits der Strecke eine Spur macht mit zwei Linien auf der Straße, wo dann die Attack Zone ist. Gleiche Stelle, gleiches Spektakel, aber halt weniger die Gefahr, dass einem das Rennen geraubt wird, wenn man halt einen Hintermann hat, der ein bisschen zu optimistisch ist. Tobi, was hältst du von dem Vorschlag?
Es ist natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen, gerade wenn es in der Auslaufzone sein soll, weil die Auslaufzone hat einen Grund, dass man sie so nennt. Da soll nämlich die soll als Auslauf dienen. Ich gebe dir recht, die Platzierung so wie sie jetzt ist, mag zwar schön für die Zuschauer sein, aber finde ich, es ist alles andere als gut gelungen. Du sagtest, man hat Platz im Stadion, aber dafür, dass die Fahrzeuge da so einen Kringel durchfahren, bleibt wieder sehr wenig Platz übrig. Und da müsste man sich tatsächlich eine komplett andere Linienführung für den Attack-Mode überlegen, dass auch nicht, nicht zufällig da ein Fahrer hinrutscht, wenn er vielleicht ein bisschen zu spät bremst, wenn er ins Stadion einfährt. Aber unter normalen Aspekten würde ich auch sagen, es gibt andere Stellen auf der Strecke, die sich viel, viel besser für den Attack-Mode eignen als das Stadion. Und ich fände es am besten, wenn die Attack-Zone verlegt werden würde. Zum Beispiel außen in die Haarnadelkurve. Kurve 5 und 6, wie du schon vorgeschlagen hast. Da ist sie auf den meisten Strecken, zum Beispiel in Berlin auch gewesen in der vergangenen Saison. Und damit hat die Formel E eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
Ich finde schon, dass wir im Stadion bleiben können. Also logischer wäre das natürlich in Kurve 5. Aber das sorgt halt einfach für so viel Spaß, wenn ein Fahrer durch die Attack Zone geht und 28.000 Leute ausrasten, weil der jetzt mal was anderes macht als die anderen 23 Autos. Ich finde schon, dass die im Attack, dass die Aktivierungszone im Stadion bleiben kann, nur halt nicht innen zwischen Kurve 10 und 11, sondern außen zwischen 9 und 10 mit einer Extrasteife. Und wer sich halt verbremst bei der Anfahrt ins Stadion, der hat halt Pech gehabt. Naja,
Zukunft. Schon eine Möglichkeit.
Ich bin schönerweise nicht derjenige, der das entscheiden muss.
Ja, aber vielleicht auch schade, ne? Ich finde die Idee nicht schlecht und natürlich versucht man gerade in Mexiko bei einem dermaßen enthusiastischen Publikum auch denen zu bieten, was man ihnen bieten kann. Ne? Also ich verstehe schon, dass sie das im Stadion machen. Deswegen wäre ich auch dafür, es da zu lassen, aber vielleicht sich tatsächlich nochmal Gedanken zu machen, ob man das nicht irgendwie besser gestalten kann. Aber die Kritik wird sicherlich nicht nur von uns von außen kommen, von Kommentatoren kommen oder Zuschauern, sondern die betrachten das ja auch intern nach den Rennen in allen Details und werden vielleicht ein paar kluge Schlüsse draus ziehen. Die haben ja bis jetzt schon immer wieder gezeigt, dass sie Sachen sich anschauen und dann anpassen können, aber dafür sind sie ja eigentlich bekannt. Das wird schon noch. Da bin ich guten Mutes.
Ich verkaufe meine Idee an die Formel E gerne von der anderen Attack Zone Führung.
Ich besuche dich dann in der Villa, die du dir von dem Geld kaufst.
Jawohl.
Ich bringe auch ein eigenes Handtuch mit für den Pool. Lege ich da morgens hin, wenn du noch schläfst. Richtig schön deutsch. Also es sind sowieso nur wir zwei da, aber ist egal, nur dass du Bescheid weißt, welche Liga wem gehört, ne? Na gut, weiter im Text, Freunde, kommen wir zur meiner Lieblingsüberschrift in unseren heutigen Sendungsnotizen. Ich glaube, die werde ich auch für den Titel der Sendung verwenden. Techitas Team Order Tam Tam.
Was hat schöner Kapitelname.
Was denn jetzt damit auf sich?
Schön. Naja, das hatte so ein bisschen, Tobi, das darfst du gleich erzählen. Ich sag noch kurz was zur Vorgeschichte. Ging nämlich nicht dann irgendwie so im letzten Renndrittel los, sondern das bahnte sich schon irgendwie, ja, so nach den ersten 20 Minuten oder sowas an, in Runde 14. Da hat der Cheater nämlich zum ersten Mal die Plätze getauscht. Da Costa war knapp hinter Jeff. Die beiden haben dann die Position getauscht. Zwei Runden später sind dann beide gleichzeitig in den Attack-Mode gegangen. Das war natürlich auch orchestriert, wie man so schön sagt, im Motorsport vom Team. Keiner soll den anderen irgendwie anfahren oder so. Nicht, dass wieder das passiert, was bei Calado und Frenz passiert ist, dass sich die fast aus dem Rennen nehmen gegenseitig. Deswegen beide gleichzeitig in die Attack-Zone geschickt. Runde später haben beide dann schon ziemlich gut aufgeschlossen mit ihrer Extra-Power und waren dann dran an Bird, Buemi, Freins, De Vries und sowas. Noch eine Runde später ist dann dieser Unfall passiert zwischen Da Costa und De Vries. Also der Unfall, der keiner war, ne? Der Platzkampf, wo De Vries dann halt sich selbst einen Unfall machte und mit Freins zusammengestoßen ist. Da sind die Tachisas dann auf die Plätze 4 und 5 vorgerückt und haben Kurs auf Buemi genommen, der ja das ganze Rennen über eigentlich auch die Pace der Führenden und der Leute um sich rum nie so wirklich halten konnte. Der war jetzt nicht so, dass er auf dem Niveau war von einem Dragon oder einem Neo oder sowas, um Himmels Willen. Buemi hatte auf jeden Fall gute Geschwindigkeit im Rennen, aber so augenscheinlich nie so, da, also er war immer in zwei Kämpfe verwickelt, wo er der schlechtere der beiden Optionen war und im schlechteren Auto saß. Hat sich trotzdem immer, und das muss man ihm allerdings auch anrechnen, im gleichen Atemzug immer vorne gehalten. Kam dann aber eben unter Bedrängnis der beiden Tachitas, die dann auf Platz 4 und Platz 5 liegend herangefahren sind. Und dann ging das ganze Stallorder-Debakel los. Ein paar Runden später, Runde 25, Tobi, gib Strom. Erzähl mal.
Ja, dazu muss man sagen, die Tachitas haben wie so oft schon in der Anfangsphase ziemlich an Energie gespart und hatten dann doch 2% mehr Restenergie im Akku als die Konkurrenz. Was sie dann in der zweiten Rennhälfte oder ja doch in der zweiten Rennhälfte durchaus als Vorteil genutzt haben, indem sie dann zum Teil mehrere Zehntel schneller fahren konnten als die direkten Konkurrenten. Ja, wie du schon sagtest, in Runde 25, etwa 12 Minuten vor Rennende, ist Antonio Felix da Costa am Heck von Sebastian Buemi. Hat klar eine bessere Pace, hat aufgeschlossen in den letzten Runden. Dann aktiviert Jeff allerdings seinen Attack-Mode und fordert anschließend per Funk von seinem Team, dass er vorbeigelassen wird. Und das Team stimmt im Endeffekt zu und gibt Antonio Felix da Costa die Anweisung, ihn am Ende der Startzielgeraden vorbeizulassen. Was ich dann seltsam fand, dass kurz darauf Felix da Costa sich den Attack-Mode seinerseits aktiviert und nach 15 Sekunden, die er vielleicht aktiviert war, dann Jeff vorbeifahren lässt an der vorher besprochenen Stelle. Das fand ich schon ein bisschen seltsam, konnte ich nicht nachvollziehen, wenn er denn wusste, dass er ihn vorbeilassen soll, was vorher gesagt wurde, warum er sich dann den Attack-Mode holt, ist nicht logisch. Auf jeden Fall lässt er Jeff vorbei, der allerdings dann auch nicht an Buemi vorbeikommt Da Costa bekommt dann über Funk gesagt, you can race with Jeff, also du kannst ihn angreifen, und er antwortet daraufhin, yes, I'm much quicker than him, ich bin deutlich schneller als er. Da fragt man sich dann tatsächlich, warum es denn diesen Platztausch überhaupt gegeben hat. Auf jeden Fall ist es so, solange die beiden den Attack-Mode aktiviert haben, ändert sich die Reihenfolge nicht. Und dann geht Jeff der Attack-Mode als erster aus. Felix da Costa kommt wieder vorbei, aber in der Zwischenzeit hat sich Buemi wieder einen Vorsprung von etwa einer Sekunde rausgefahren. Und mir erschließt sich der Sinn der ganzen Aktion nicht. Auf jeden Fall hat da Costa auf die Art und Weise definitiv einiges an Zeit verloren. Ob das im Nachhinein irgendwas geändert hätte, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, es war zu erkennen, dass er nicht der langsamere der beiden Techita-Piloten waren. Und wie schon in Santiago haben die beiden sich mal wieder gegenseitig behindert, auch wenn sie anders als andere Teamkollegen sich nicht gegenseitig in die Kiste gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz, das war mal wieder keine taktische Meisterleistung. Ja, wie gesagt, in Santiago gab es das gleiche Problem sind und ich habe langsam den Eindruck, was die Ferrari-Strategen in der Formel 1 sind, das sind die Techita-Team-Orders in der Formel E. Ja, Antonio Felix da Costa ist neu ins Team gekommen, sägt aber kräftig schon am Thron von König Jeff den Ersten, hat der gute Tobi ins Workflow geschrieben und das gefällt dem natürlich überhaupt nicht. Da taucht natürlich die Frage um Nummer 1-Fahrer auf und unweigerlich hat man da auch einen Vergleich auf den Lippen zu früheren Situationen in der Formel 1 zum Beispiel. Ich mag jetzt mal an vor einigen Jahren Mark Webber gegen Sebastian Vettel und die Multi-21-Geschichte erinnern. Auch wenn da natürlich die Ausgangslage eine etwas andere war und da von einem der beiden Piloten eine Teamorder klar missachtet wurde. Im Moment halten sich beide noch an das, was sie vom Team gesagt bekommen, auch wenn das in meinen Augen nicht unbedingt sinnvoll erscheint, was da von Seiten des Teams kommt.
Mhm. Wern will natürlich Nummer 1 Fahrer sein, ne? Der hat einen Anteil am Team, der hat das Team mit aufgebaut, das ist sein Baby, der fährt seit Jahren da, er kennt jeden und jeden Ablauf im Team. Er war immer, naja, der Fels in der Brandung und auf einmal steht vor dem Fels in der Brandung noch ein anderer Fels, der ihm jetzt irgendwie die Show stehlen könnte. Denn Antonio Felix da Costa, der ist nicht zu Techita gewechselt im Sommer, um, naja, sich hinten anzustellen. Der ist zu Techita gewechselt, weil der da die gleiche Möglichkeit gesehen hat wie bei BMW, falls nicht sogar noch eine bessere Möglichkeit gesehen hat wie bei BMW, um Meister zu werden. Sonst hätte der seinen Vertrag mit einem großen deutschen Autowerk ganz sicher nicht aufgelöst. Techita ist das Meisterteam und du willst nach Möglichkeit für den besten Rennstall fahren. Deswegen ist Felix da Costa zu Techita gewechselt. Und der hat jetzt natürlich Ambitionen und Jeff muss irgendwie einen Weg finden, um damit klarzukommen. Gefällt ihm natürlich nicht, dass auf einmal jemand nicht die zweite Geige spielen möchte. Ich erinnere mal an die Teamkollegen, die er vorher so gehabt hatte. Der hatte Marcin Hua mal als Teamkollegen. Da war jetzt natürlich nicht ansatzweise die Gefahr, dass der in irgendeiner Art und Weise an seinem Thron schrauben und sägen könnte.
Ist ja bei den meisten Rennen auch nicht lange auf der Strecke gewesen, ne?
Na eben, ja. Stefan Sarrazin war mal Teamkollege von ihm bei Techita. Auch ein durchaus guter Fahrer, der auch durchaus aus eigener Kraft ein Rennen gewinnen konnte in den ersten paar Jahren. Aber halt nicht auf dem Niveau von Jeff fuhr. Und dann zuletzt halt ganz groß André Lotterer, der auch ein durchaus guter Fahrer ist, der jetzt auch kein Siegverbot gehabt hatte irgendwie bei Techita. Aber es war schon irgendwie klar, auch wenn die eine super gute Chemie hatten untereinander, irgendwie hatte ich zumindest immer das Gefühl, auch wenn das vielleicht nie irgendwie schwarz auf weiß irgendwo unterschrieben wurde, aber es kam so drüber, als würden die sich zwar sehr gut verstehen, aber als wäre schon klar gewesen, ja, Jeff, das ist halt die Nummer 1 im Team und Lotterer die Nummer 2 im Team. Und das ist auch cool. Da waren beide fein mit und die haben, wie gesagt, kein Siegverbot gehabt. Aber wenn die im Platzkampf gewesen wären, eine Sekunde auseinander, eine Lücke wie Evans jetzt in Mexiko nach hinten gehabt und unklar gewesen wäre, wer gewonnen hätte, dann hätte Jeff den Vorzug bekommen. Und da Costa lässt sich das irgendwie nicht mehr gefallen. Welche Überraschung, der will nämlich Meister werden. Und long story short, da ist ordentlich Zündstoff drin. Ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt im weiteren Verlauf der Saison. Denn beide sind wirklich auf Augenhöhe. Vom Talent her, also vom Material her jetzt sowieso. Da kann noch was hochgehen. Ich will jetzt natürlich auch nicht die Sache größer machen, als sie ist. Es sind letzten Endes Kleinigkeiten auf die ganze Saison geblickt und ich rede jetzt hier schon von Meisterschaftsambitionen, während wir jetzt im nächsten Rennen erst das erste Saisondrittel abschließen werden. Aber trotzdem, es könnte so einen Trend setzen für den Rest des Jahres, deswegen die ersten E-Prix in der Saison und 14 Rennen sind halt nicht viel, schon entscheidend sein könnten für die Chemie im Team. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt bei Wern und Felix da Costa.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, da hat Wern jetzt zum ersten Mal den falschen Teamkollegen, nämlich einen, der da nicht klein beigibt, sondern der selbst weiß, was er an Qualität mitbringt und durchaus auch das Zeug dazu hat, es mit Jeff aufzunehmen. Du hast aber eben schön die Teamkollegen von Jeff aufgezählt. Einen hast du aber vergessen. Ja, weißt du auch wen?
Mal kurz überlegen.
Musst immer gefasst sein. Tobi W. kann dich jederzeit abfragen, Tobi.
Ja, ich habe das schon gedacht. Ich habe bestimmt irgendwen vergessen.
3, 2, 1. Vorbei. Es ist der gute Egutti.
Ach, natürlich. Esteban Gutierrez. Egutti.
Beste Formel E Spitznamen.
Ach.
Ja, einer der weiteren, durchaus nicht untalentierten Fahrer, die es aber auch nicht wirklich mit Jeff aufnehmen konnten.
Wie aber gesagt, der hat immerhin. Ja, mach du nochmal fertig kurz.
Ja, das ist jetzt eine neue Situation für ihn. Das hatte er nur in der Saison, wo er bei DS Virgin damals gefahren ist, wo er Teamkollege von Sam Bird war. Ansonsten ist der immer relativ unangefochten der schnellste Fahrer im Team gewesen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass er am Ende gegen Antonio Felix da Costa die Oberhand behalten wird. So wie sich der gute Portugiese im Moment präsentiert, wird Jeff es schwer haben.
Aus allen Showruns, die die Formel E jemals hatte, hat Esteban Gutierrez immerhin den Rekord für wahrscheinlich die spektakulärste Show überhaupt, oder? Ich erinnere mich, als der. Wie viele Rennen ist der gefahren?
3.
3. Und eins davon eben sein Heim-E-Prix in Mexiko. Anno 2016 muss das gewesen sein. Oder 17, ne? Ich glaube 2017 war das. Dann Mexiko-Stadt, super viele Zuschauer in der Stadt, auf den Straßen. Das erste Mal im Auto, ein bisschen Starttraining gemacht hat er da quasi. Techita hat dafür einen Filmtag, ich weiß gar nicht, hat Techita da einen Filmtag für berechnet bekommen? Ich hatte eher das Gefühl, dass es von der Formel E organisiert war. Aber auch ganz egal eigentlich. Spektakuläre Showruns gab es schon viele in der Formel E, aber ich glaube noch keinen so spektakulär wie den von Esteban Gutierrez. Da gibt's coole Bilder von.
Wo denn?
Quelle Internet.
Ach so, okay.
Auf dem offiziellen YouTube-Channel der Formel E dürfte das sein.
Bestimmt, ja.
Auch wenn ich es jetzt nicht nachgeguckt habe. Und ja, es war 2017.
Ja.
Hast du richtig in Erinnerung?
Den habe ich ja ganz 16 gesagt? Na, ist egal.
Genau, und dann gesagt, nee, wahrscheinlich doch 17. Weil ich ein Hirn wie ein Sieb habe.
Das macht nichts. Wir haben ja unser Tobi W-Hirn immer dabei.
Ja. Tobi W., erinnert der sich eigentlich an die letzten 10 Minuten im Rennen?
Würde mich wundern, wenn nicht.
Der Tobi W., oh, so grob, würde ich mal sagen. Ja, es fing auf jeden Fall damit an.
Lehnen Sie sich zurück,
sagte er und holte Luft. Ja, es fing auf jeden Fall damit an, mit etwas, was ich auch schon im Formel-E-Gruppenchat, glaube ich, hinreichend gewürdigt habe. Der gute Matching war, wurde nämlich wieder überrundet, aus eigener Kraft.
Und wurde das, überrundet. Aus eigener Kraft, ist auch schön gesagt.
Ohne technischen Defekt, ohne Unfall bis zu dem Zeitpunkt und obwohl am Anfang ein Safety Car gewesen ist, dass das Feld wieder zusammengeschoben hat. Ja, es kam, wie es kommen musste. Matching war, wird überrundet und zuerst geht Evans vorbei, dann geht Bird vorbei, dann Buemi und dann die beiden Techitas und von denen war er wohl so fasziniert, dass er kurz darauf einfach in die Wand gefahren ist.
Oh, guck mal, die können gut Auto fahren.
Ja, und damit
wobei,
war sein Rennen.
Fairerweise sei angemerkt, der hat ja eine Durchfahrtsstrafe antreten müssen für, ich glaube, zu viel Leistung genutzt. Da war er mal kurz bei 200 Pups Kilowatt.
Nein, Throttle-Map.
Ach, na gut.
Immer
das
wieder.
Das macht's ja fast nicht besser eigentlich. Eine Sache jedenfalls
zu viel,
für die.
Zu viel Leistung gibt eine Disqualifikation. Kommen wir ja auch noch zu.
eine Sache, für die er zumindest nix groß konnte. Aber dafür, dass er in die Wand fährt, konnte er was.
Naja.
Ich suche gerade den coolen Kommentar auf unserer Webseite. Unter welchem Artikel war der denn nochmal? Den müssen wir doch hier mal wirklich würdigen.
Ich glaube im Rennbericht war das.
Ja, das sieht so aus. Ich muss mal. Da hier. Ich will ja nicht überheblich klingen, aber Martin Bars DNF hatte was von Slapstick. Längst überrundet steckte er sein Auto beim Platzmachen in die Mauer. Es sah fast so aus, als hätte er beim Verfolgen der spannenden Zweikämpfe vor ihm schlicht das Lenken vergessen. Schreibt FL. Schönen Gruß an der Stelle.
Der hat viel Schönes geschrieben.
Viel Schönes. Sehr lesenswerter Kommentar. So, nice. Zurück zur Strecke oder so, ne?
Ja, genau, das war aber nicht alles, was in den letzten 10 Minuten passiert ist. Das wäre ja auch blöd. Auf einmal sieht man einen Audi falsch rum auf der Strecke stehen. Daniel Abt hat sich ausgangs der ersten Kurve gedreht und dreht das Auto dann zwar nochmal zurück in die richtige Fahrtrichtung, aber fährt dann auch in die Boxen, gibt das Rennen auf. Abt war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16. und hatte nach dem Dreher gar keine Chance mehr auf irgendwelche Punkte. Und ihm ging es auch da überhaupt nicht gut nach dem schweren Unfall, den er am Vormittag gehabt hat. Er hat zwar versucht, das Rennen zu fahren, hat auch relativ lange durchgehalten, aber am Ende dann doch einsehen müssen, dass es keinen Sinn mehr ergibt. Ja, derweil haben sich Alexander Sims und Lucas Di Grassi schön durchs Feld gepflügt. Die kamen ja von den Startplätzen 15 bzw. 18 und die sind schon auf den Plätzen 7 und 8 unterwegs. Haben tolle Manöver gezeigt, auch gute Zweikämpfe, sich schön nach vorne gearbeitet. Ja, was ein bisschen schade gerade aus deutscher Sicht ist, dass Alex Sims zeigt, dass es mit dem BMW in Mexiko möglich gewesen ist, aber Maximilian Günther, der auch von da hinten kam, es im Gegensatz dazu nicht hinbekommen hat, sich so weit vorzuarbeiten. Am Ende ist er dann zwar noch Elfter geworden, auch wegen den Strafen, die es am Ende noch gab, aber war, ich sag mal, nach der überragenden Leistung in Santiago, die Günther gezeigt hat, dann jetzt mal wieder ein etwas ernüchterndes Rennwochenende in Mexiko. Da sieht man, dass er vielleicht doch noch nicht so der Titelanwärter ist, wie die meisten anderen Piloten, die da vorne rumfahren und um Siege und Titel kämpfen können. Ja, aber das nur am Rande. Dann gibt es etwas Interessantes, und zwar vorne im Kampf um das Podium. Antonio Felix da Costa schnappt sich nämlich Sebastian Buemi und ist dann schon Dritter. Und anschließend packt er die 7-Meilen-Stiefel aus und macht große Schritte in Richtung von Sam Bird. Und liegt dann, ich glaube, 3 Minuten vor Ende des Rennens in Schlagdistanz zu Bird, der in diesem Zusammenhang dann hingeht und seinen letzten Attack-Mode aktiviert hat, um sich gegen den herannahenden DST Cheater zu verteidigen, was auch ganz gut klappt, bis er dann einen Fehler in Kurve 3 macht. Das ist die Linkskurve, die zurück in Richtung der SS führt. Und Bird rutscht dann geradeaus in die Tech-Pro-Barriere und ist damit seinen zweiten Platz leider los. Dabei beschädigt er sich den Frontflügel, fällt erstmal zurück auf Platz 9, glaube ich, fährt weiter und eine halbe Runde später ist es dann soweit, dass der Frontflügel und das Auto rutscht und wie bei Daniel Abt in Diriyah zum Beispiel, geht's dann in Kurve 9, die Stelle, wo Daniel Abt im freien Training verunglückt ist, geht's dann für ihn in die Mauer und oder auch wieder in die Tech-Pro-Barriere, besser gesagt. Und das war das Rennen für Sam Bird, der ohne Punkte nach Hause reisen muss. Zu Glück für Mitch Evans gibt's nur gelbe Flaggen an dieser Stelle und kein Safety Car, dass der ganze gute Vorsprung weg ist, sodass Evans weiterhin, ich glaube, 5 Sekunden Vorsprung behält. Und weiter geht's dann mit der schwarzen Serie für, ich sag mal, für Fahrer, die es die aussichtsreich in der Meisterschaft gelegen hatten, nämlich Stoffel Vandoorne im Mercedes, rutscht ebenfalls in ausgangs von Kurve 3 in die Wand und beschädigt sich die Front und auch, glaube, die Aufhängung vorne rechts. Und damit ist auch der Meisterschaftsführende ausgeschieden, nachdem Nick de Vries wegen dieser Geschichte mit dem Bremsdefekt und der Kollision mit Robin Freins bereits ausgeschieden war. Ganz schwarzer Tag für Mercedes, die dann auch wieder ohne Punkte nach Hause fahren müssen. Und wie blieb es an der Spitze oder wie ging es an der Spitze weiter, Tobi?
Mitch Evans! Jaguar, der Fanboy ist zurück.
Also ich hab's die ganze Zeit verkniffen.
Ich muss mir das auch schon seit 3 Tagen verkneifen und jetzt lass ich es raus. Der alte Jaguar-Fanboy Tobi schlägt wieder zu. Und der seit Jahren nichts anderes sagt, als Jaguar wird mal meisterliche Form beweisen können und ein Rennen gewinnen. Das haben die ja schon im April letzten Jahres geschafft. Und jetzt hat Jaguar mal so etwa, also ich will ja ähnlich wie bei der Cheetah vorhin nicht schon hier über den Ausgang der Meisterschaft urteilen. Aber wenn Jaguar und Mitch Evans so fahren, wie sie es in Mexiko gemacht haben, gut Nacht, Marie. Das war so eine dominante Fahrt und so ein dominantes Rennen gab's lange nicht mehr. Bis zuletzt unangefochten, fehlerfrei, wie aus dem Lehrbuch, wird man im Fußball sagen. Mitch Evans gewinnt den Mexico City E-Prix. Da Costa und Buemi ebenfalls auf dem Podium, Jeff P4, Sims P5 nach dem Rennen, aber für Evans, für den müssen wir an der Stelle, glaube ich, mal ordentlich klatschen, oder?
So war's von. Chapeau! Timo ist ja nicht da.
Chapeau! Weitere Punkte gab's dann weiter hinten noch für Di Grassi und Roland und Mortara und, haltet euch fest, Wehrlein und D'Ambrosio.
Nein.
Die beiden, die aus der letzten Startreihe gestartet sind, eine Strafe angetreten sind im Rennen, dann von dem frühen Safety Car wegen dem Müller-Crash, sie erinnern sich, nach vorne, oder nicht nach vorne, aber rangespült wurden und dann einfach mit genügend Ruhe und Gelassenheit und ein paar guten und gezielten Manövern Position um Position gut gemacht haben. Am Ende kam dann auch noch Glück dazu, weil ein paar Fahrer disqualifiziert und bestraft wurden. Piep, Pa und Po, dies und das. Bird fällt nach hinten, Van Dorn fällt nach hinten, zack! Bist du einfach in den Punkten. Und das haben die beiden Mahindras wirklich gut gemacht. Ich glaube, mehr hätte man aus deren Wochenende nicht rausholen können. Da war, ja, also alles rausgequetscht, was ging. Richtig gutes Ergebnis für Mahindra nach dem Start ins Wochenende. Wäre wohl nur schwer mehr möglich gewesen. Gute Leistung auch von Sims und Di Grassi. Das hat Tobi ja gerade eben schon angesprochen gehabt. Die ja auch nicht die besten Ausgangspositionen hatten. Da allerdings nicht aufgrund von Strafen, sondern aufgrund von, naja, so halb guten Qualifying-Leistungen. So gut, wie es halt aus frühen Quali-Gruppen halt sein kann. Die haben ähnlich wie die beiden Mahindras auch Position um Position gut gemacht. Gerade Sims, der von 18 war das, glaube ich, gekommen ist und auf Platz 5 gelandet ist am Ende nach allen Strafen im bereinigten Ergebnis. Also auch eine richtig gute Leistung vom BMW-Fahrer. Ich habe das Gefühl, in den Top 10 gibt es kaum Fahrer, die unzufrieden sein dürften mit ihrem Wochenende. Also Evans, keine Frage. Da Costa, ja, der vielleicht, weil der hätte die Performance gehabt, vielleicht für den Sieg. Man könnte jetzt zynisch sagen, das war dieses Tachita-Tam-Tam mit der Teamorder, wo das nicht funktioniert hat, wo die viel Zeit verloren haben. Wenn Da Costa vorne bleiben dürfte, gewesen bleiben dürfte, tun, ne? Irgendwie Hilfsverb hätte hier einfügen. Dürfen. Hätte bleiben dürfen.
Nimm sie das, dann, ich brauch's nicht.
Hätte er schneller zu Buemi aufgeschlossen, weniger Zeit verloren und hätte noch eine Chance gehabt. Er war in den letzten 10 Runden des Rennens tatsächlich schneller. Ich habe das mal spaßeshalber ausgerechnet. Eine halbe Sekunde war der in der Durchschnittsrunde schneller als Evans in den letzten 10 Runden. Aber das hätte nie und nimmer gereicht bis zum Rennende. Der hätte noch 5 Runden fahren müssen. Und das ist dann auch noch vorausgesetzt, dass Evans nicht auch noch schneller fahren könnte. Denn ich gehe mal davon aus, dass Mitch Evans an der Front jetzt nicht das Beste und das meiste aus seinem Auto rausgequetscht hat, sondern die Kiste einfach nur noch nach Hause gefahren hat ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich würde weniger sagen, dass diese Teamorder Grund dafür ist, dass Da Costa nicht gewonnen hat, sondern tatsächlich eher sein Startplatz. Der ist nämlich von Rang 10 nur ins Rennen gegangen. Buemi darf glücklich sein mit seinem Rennen. Vorhin schon gesagt, der hat jetzt nicht immer die beste Pace gehabt. Da noch Platz 3 rauszuholen, Hut ab. Und naja, Jeff P4, Luft nach oben, aber trotzdem sein bestes Saisonergebnis. Sims Di Grassi habe ich angesprochen. Und der Rest kann eigentlich auch ganz happy sein. Roland Mortara, die sind, das ist so deren erwartete Position, habe ich so das Gefühl. Da ist manchmal mehr drin, da ist manchmal weniger drin. Hauptsache Punkte irgendwie aufs Tableau gespielt. Also mein Gefühl, in den Top 10 dürfen alle mehr oder weniger zufrieden sein mit ihrer Leistung in Mexiko. Wollen wir mal auf die Meisterschaftsstände gucken, Phil?
Können wir mal machen. Dann muss ich ja die Tabelle wechseln zum Gesamtstand Fahrer. Da haben wir jetzt den Jaguar-Piloten, den Herrn Mitch Evans hier, Tobis geheim favorisiertes Team, das weiß ja niemand. Ganz vorne, Mr. Evans mit 47 Punkten führt nun die Fahrermeisterschaft an. Ein knappes Pünktchen vor Alexander Sims, der hat 46 Punkte. 7 Punkte dahinter auf Platz 3 mit 39 Punkten. Antonio Felix Da Costa auch wieder nur einen kleinen Punkt vor Stoffel Van Dorn, der auch weiter vorne sich hätte sehen können, wenn ihm da nicht am Ende des Rennens noch was dazwischen gekommen wäre. Auf Platz 5 Lucas Di Grassi, von dem wir gar nicht so viel gehört haben heute und gesehen haben im Rennen, der das auf eine weniger, sag ich mal, spektakuläre Art so gut gemacht hat, wie er es machen konnte. Manchmal hat man ja so dieses Gefühl nach Rennen gehabt, dass er trotz schlechten Startplatzes und Weinen über Qualifikationsprobleme sich so durch das Rennen gepflügt, durch das Feld gepflügt hat, dass man hinterher sagt, und guck mal, hier der Grassi, die ganze hier überholt er, da überholt er, dort überholt er. Hat man gar nicht so mitgekriegt in diesem Rennen, fand ich jedenfalls. Auf Platz 6 Oliver Rowland mit 28 Punkten, punktgleich mit Sam Bird, der Überholmeister, dem es ja auch dann in den letzten Runden in Mexiko das Auto zerlegt hat. Auch schade, der hätte auch weiter vorne sitzen, landen können in der Gesamtwertung. Dann haben wir auf Platz 8 schon Max Günther mit 25 Punkten, vor Edo Mortara mit 22 Punkten und auf Platz 10, um die ersten 10 abzurunden, André Lotterer, den Pole-Sitter, der sich sicherlich auch mehr versprochen hatte, wenn er sich die Tabelle vor dem Rennen mal vorgestellt hätte, aber hat diesmal nicht sein sollen, fürchte ich. Und bei den Teams so, Tobi W.?
Ja, bei den Teams hat sich natürlich auch einiges getan. Ganz vorne bleibt weiterhin BMW, die es mittlerweile auf 71 Punkte bringen, haben noch mal ein bisschen ausgebaut durch den 5. Platz von Alexander Sims. Auf Platz 2 liegt jetzt schon Jaguar mit 57, allerdings nur mit denkbar knappem Vorsprung. Mercedes hat nämlich 56 auf Platz 3 und DST Cheetah 55 Punkte auf Platz 4. Weiter geht's mit Nissan Edams, die jetzt 43 Punkte haben, durch den 3. Platz von Sebastian Buemi auch weit nach vorne gekommen. Audi hat nur 40 Punkte und liegt demzufolge auf Platz 5.
6?
Aber schon auf Platz 6 in der Zeile verrutscht. Virgin, leer ausgegangen am Wochenende, liegt nur noch auf dem 7. Platz mit 38 Punkten. Dann kommt eine schon etwas größere Lücke. Venturi mit 24 Punkte, Porsche 21, dann Mahindra mit 17, trotz der großen Aufholjagd nur 3 Punkte für die Inder. Und ganz am Ende des Feldes, deutlich abgeschlagen, liegen Dragon mit 2 Punkten und Nio noch ganz ohne Punkte.
Da zumindest ganz hinten hat sich nicht viel getan. Ne? Ich will es nicht beschreien, aber womöglich bleibt es auch noch eine Weile so. Tobi Wehchen, ich glaube, du musst noch mal kurz ein bisschen ran. Nicht, dass wir jetzt hier eine neue Rubrik aufmachen würden, aber die Überschrift in den Notizen würde das schon fast vermuten lassen. Und zwar geht's weiter mit Strafen müssen sein, die große Tobi Weh-Show im Ersten.
Ja, auch in Mexiko gab es diverse Strafen. Wir haben immer schon angefangen mit den 40 Plätzen, die für die beiden Mahindra-Fahrer, denke ich mal, hinreichend erklärt. Mhm. Dann gab es einige Geldstrafen für Virgin, Jaguar, Nio, Venturi, BMW und Mercedes. aus verschiedensten Gründen. Mercedes hat mal wieder die Batterie zu stark runtergekühlt. Der ein oder andere Fahrer war etwas zu schnell in der Boxengasse. Es wurde zu viel rekuperiert. Es wurde zu viel Leistung verwendet. Das war, glaube ich, Ma Ching-Hua im Shakedown. Und ganz besonders kurios wird's bei Virgin. Da hat nämlich ein Mitarbeiter des Teams illegalerweise am Donnerstag einen illegalen Trackwalk durchgeführt, als die Strecke noch aufgebaut wurde. Das ist verboten und der gute Mann wurde deshalb überführt, weil das Video von diesem Trackwalk anschließend bei Twitter hochgeladen wurde. Dummheit schützt vor Strafe nicht. War verboten die Aktion und deshalb gab es eine Geldstrafe für Virgin wegen eines illegalen Trackwalks. Habe ich auch noch nicht gehört.
Doch mal was Neues.
Ja, im Rennen gab es dann auch mal wieder ein paar Strafen. Es ist schon angesprochen worden, der gute Ma Ching-Hua hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Der Grund, die oftmals angesprochene Throttle Map. Zum Hintergrund für diejenigen, die vielleicht nicht so oft reinhören und damit relativ wenig anfangen können. Um eine Traktionskontrolle oder ein ähnliches System zu verhindern, muss jedes Team oder jeder Hersteller vor der Saison anlegen, bei welcher Gaspedal- oder Strompedalposition wie viel Energie aus der Batterie abgerufen wird. Und sollte es dann im Rennen dazu kommen, dass die Strompedalposition nicht zu dem Output aus der Batterie kommt, ist es ein Verstoß und wird mit einer Durchfahrtsstrafe bestraft. Das ist bei Ma Ching-Hua passiert. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen technischen Grund handelt, weshalb das der Fall gewesen ist, kein Verschulden des Fahrers. Aber das Reglement ist an dieser Stelle eindeutig. Der Output muss zur Gaspedal- oder Strompedalposition passen. Hat es nicht getan, also gab es eine Durchfahrtsstrafe. Eine weitere Durchfahrtsstrafe aus dem gleichen Grund gab es für Porsche-Pilot Neil Jani. Die hat er auch, genau wie Ma Ching-Hua, während des Rennens angetreten. Und das waren schon die Strafen, die während des Rennens ausgesprochen wurden. Wir hatten ja auch schon das Thema, dass es am Ende des Rennens oder nach dem Rennen ein paar Disqualifikationen gab. Hier betroffen war der zweite Jaguar von James Calado, der zu viel Energie verbraucht hat. Wie kann das passieren? Normalerweise ist es ja so, dass wenn die Energie in der Batterie zu Neige geht, ein sogenannter Rampdown erfolgt. Das heißt, das Fahrzeug verliert spontan seine komplette Leistung. Das hatten wir letztes Jahr in Mexiko, als Pascal Wehrlein das wenige Meter vor dem Ziel passiert ist. Da war seine Batterie bei 0% und zack, auf einmal war der Vortrieb weg und Lucas Di Grassi konnte noch vorbeigehen. Es gibt jedoch ein gewisses technisches Problem. Wenn ein Rennen stattfindet, bei dem eine Safety-Car-Phase ist. Bei der Safety-Car-Phase wird nämlich eine gewisse Energiemenge abgezogen. In dem Fall waren es jetzt in Mexiko 5 Kilowattstunden. Und demzufolge ist die Batterie nicht leer, wenn die Energie aufgebraucht ist. Das heißt, das Auto fährt daher in diesem Fall leider, sage ich mal, weiter mit voller Energie. Aber die Energie geht quasi rechnerisch ins Negative und damit hat ein Fahrer zu viel Energie verbraucht und wird folgerichtig disqualifiziert. Ich persönlich fände es deutlich schöner, wenn auch in dem Fall die Techniker das so hinbekommen könnten, dass dieser sogenannte Rampdown erfolgt, dass dem Fahrer also in dem Moment, wo die Energieanzeige auf Null springt, einfach die Leistung fehlt. Eine Disqualifikation nachträglich ist einfach immer unschön, hat auch dafür gesorgt, dass Jerome D'Ambrosio in die Punkte gerutscht ist, denn James Calado war am Ziel 9. und Pascal Wehrlein ist auf Platz 9 vorgerutscht und Jerome D'Ambrosio in die Punkte reingekommen auf Platz 10, also gibt es 2 zusätzliche Punkte für Mahindra. Die zweite Disqualifikation, die es gegeben hat, war für Robin Freins, den Virgin-Piloten. Ein etwas merkwürdiges Vergehen, sage ich mal. Der hat nämlich zweimal zu viel Leistung abgerufen. Ohne aktivierten Attack-Modus lag er tatsächlich über 200 kW und mit aktiviertem Attack-Mode lag er sogar über den 235 kW, die er maximal verbrauchen darf. Auch hier ist das Reglement eindeutig, der Fahrer muss disqualifiziert werden. Machte bei Freins allerdings nichts aus, er war nur 12. Und ob er jetzt Zwölfter wird oder disqualifiziert wird, er geht sowieso ohne Punkte nach Hause. Das war's schon mit den Strafen.
Das war's schon. Da musstest du doch ordentlich den Mund fusselig reden hier. Das ist doch schon immer einiges, was da noch an Strafen immer rausgepumpt wird, so rund um so ein Rennen, ne? Naja.
Aber sehr gut erklärt.
Sehr gut erklärt. Auch das Ding mit der Throttle Map oder auch liebevoll Trottle Map genannt. das haben wir jetzt schon so oft erklärt im Podcast. Es wird immer besser, ne? Man kann das jetzt dann bald einfach so, wie du es aussprichst, abdrucken. Also da fehlt nicht mehr viel bis zur Perfektion. Das ist gut. Wird immer kompakter. Gefällt
gut, mir. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich finde, man muss es auch immer mal erklären, denn wir haben nicht nur Stammhörer, auch wenn der Großteil der Hörer mit Sicherheit schon seit einigen Episoden dabei ist. Es kommen immer mal wieder neue Leute dazu und da könnte durchaus der eine oder andere dabei sein, der mit Throttle Map persönlich nichts anfangen kann. Deshalb die Erklärung auch an dieser Stelle wieder.
Ja, alles richtig gemacht. Ich wollte auch nur sagen, dass ich das gut finde, wie das immer besser wird. Das gefällt mir gut. Ich mag.
Danke, danke.
Wisst ihr, was ich auch nicht mag? Was ich auch mag, die Rubriken, die wir haben. Und nachdem Tobi Wiechen sich jetzt hier quasi schon wundgeredet hat, darf Tobi Wiechen ran.
Der Formel E Fakt der Woche.
Es ist die magische 5000er-Marke. Lucas de Grassi und Daniel Abt haben es geschafft, in Mexiko die 5000 Kilometer Renndistanz zu absolvieren. Sind damit die einzigen beiden momentan. Natürlich sind alle Fahrer noch deutlich mehr gefahren. Im Qualifying macht man Distanz, im Training sowieso. Im Rennen gab es aber bislang nur diese zwei, die 5000 Kilometer absolviert haben. Der Rekord, der wird aber nicht lange halten. Ambrosio fehlen noch 12 Kilometer, Buemi 53 Kilometer. Das ist beides schon aller Voraussicht nach in Marrakesch möglich. Momentan aber die zwei Audis, die einzigen Autos mit über 5000 Kilometer Distanz im Rennen der Formel E.
Nice. Marrakesch ist ja schon in 2 Wochen. Dann och,
naja. Weniger.
Auch Rekorde, die nicht von langer Dauer sind, können aber trotzdem coole Rekorde sein. Weniger. Ja, das stimmt. Heute ist schon Dienstag.
Noch anderthalb Wochen.
11 Tage.
Man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Meine Güte, was für ein Stress. So ein Stress.
Ich habe die Vorschau schon geschrieben.
Ja, das ist super. Denn wenn die nicht geschrieben ist und wir die Vorschau-Sendung machen, dann finde ich es immer viel anstrengender, als wenn die schon geschrieben ist und du die ganze Arbeit schon gemacht hast.
Das stimmt, ja.
Das gefällt mir immer am besten so. Sehr schön. Das ist der Vorteil von Tobi Bechens Reiserei derzeit. Im Zug hat er viel Zeit zum Arbeiten. Das mag er gerne. Findet er gut.
Finde ich sehr gut.
Sehr schön.
Weißt du, was ich auch gut finde?
Nee, erzähl.
Dass ich seit kurzem nicht mehr der Einzige bin, der eine eigene E-Pod-Rubrik hat.
Ah ja.
Es gibt jetzt nämlich noch eine große Neuerung seit kurzem. Und die, mach dich bereit, Phil, nennt sich Tobis Teleskop.
Tobi Inception.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, 138,633 Kilometer pro Stunde. Sam Bird hat am Wochenende die schnellste Runde aller Zeiten an einem Formel E, in einer offiziellen Formel E-Session gezeigt. Das ist schon ein gewaltiger Schritt nach vorne. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass der Rekord vermutlich schon in 2 Wochen Geschichte sein wird, wenn die Formel E nämlich in Marrakesch antreten wird. Denn in Marrakesch ist tatsächlich die schnellste Formel E-Runde der Geschichte überhaupt gefahren worden. Diese hält Nico Müller, damals noch für Audi Sport Abt Schaeffler, beim Rookie-Test in Marrakesch 2019. Das waren 138,8 Kilometer. Also ist im Anbetracht der Tatsache, dass die Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten immer schneller werden, ist damit zu rechnen, dass wir am kommenden Wochenende in 11 Tagen gutes Wetter vorausgesetzt vielleicht schon die 140 Kilometer pro Stunde im Schnitt knacken könnten.
Das ist mal zügig und noch so ein kurzlebiger Rekord. Ist ja fast ein bisschen schade. Aber dann wird ja hier angemessen gefeiert, das ist doch gut.
Nein. Und das ist wohlgemerkt im Durchschnitt, ne? Wir wissen leider nicht, was die Topspeeds sind. Da kriegen wir nämlich, genau wie alle Teams, die Teams kriegen immerhin von ihren eigenen Autos die Daten, nicht aber von der Konkurrenz, wie schnell die Autos in der Spitze waren. Hin und wieder sieht man das in den TV-Einblendungen, wenn da mal zufällig ein Tacho zu sehen ist am Ende von der Geraden. Ich kann mich jetzt aber auf die Stelle nicht dran erinnern, dass wir sowas überhaupt in Mexiko gesehen haben. Deswegen kann ich leider auch nicht sagen, wie schnell die Autos in der Spitze waren. Aber 138, quietsch km/h als Durchschnittswert, das ist in der Formel E bisher noch nie gesehen worden, wie Tobi ja richtig festgestellt hat, finde ich flott.
Ja, da weißt gab's du,
was
auch das
langsamste ist, zufälligerweise? So Monaco-Saison 1 oder so?
Ja, das das langsamste war natürlich auch bei Regen. Es gab ja doch schon das ein oder andere Training, das bei Regen gefahren wurde, aber ich glaube Monaco ist
tatsächlich
Monaco-Saison 1 war, glaube ich, das langsamste auf trockener Strecke und da lagen wir etwas über 100 km/h im Schnitt.
Du weißt auch noch eine Zahl.
Tobi ist einfach der krasseste Mensch der Welt.
Unfassbar. Weißt du, worin er auch total krass ist? Im Tippspiel, Freunde. Das ist
der
immer,
einzige, der Punkte holt für unsere Redaktion.
Das ist eigentlich Tobi W.'s Lieblingsrubrik, glaube ich. Wenn wir über das Tippspiel reden. Wie sieht's denn aus, Tobi W.? Nee, nicht, dass du dich selbst beweihräucherst. Lass uns mal zusammen gucken. kicktipp.de/formel-e/gesamt-UEFA-Sicht. Was steht da? Platz 1, 105 Punkte, Alex S. Glückwunsch an dieser Stelle. Platz 2, 94 Punkte. Na, das ist schon ein bisschen ihr Rückstand. Tobi W. Ach, guck an. Tobi-Lein, ja, nicht schlecht.
Der ist gut dabei.
Aber der Willi WH, ebenfalls 94 Punkte, ist ja mal sowas von auf den Fersen. Ne? Hast du ein bisschen Stress schon auch oder geht's noch?
Es geht noch.
Ja, abgeklärt, abgebrühter Typ, ne? Er ist einfach dann, nee, ich hätte fast gesagt, der Philippe Massa des Formel E Kickspiels, Kicktipp-Spiels, aber dann hättest du nicht so viele Punkte eingefahren.
Wie fies ist das denn?
Ja, was denn? Es ist einfach nur wahr. Ich spreche ein wahres Wort gelassen aus, sagen wir es mal so.
Okay.
Oder? Wie viele Punkte hat Massa? Siehste? Tobi W. hat 94.
Ich glaube, Massa hat weniger, aber ich glaube, wir hatten gerade eben Mitch Evans mit 47 liegt in Führung. Also
ich weiß, das ist sowieso unwahrscheinlich. Ist doch nur Spaß, aber trotzdem, Massa hat 2 Punkte gesammelt jetzt in den 4 Rennen. Das ist selbst, wenn man es jetzt mal irgendwie harmonisieren würde, diese Werte, wärst du trotzdem einfach deutlich besser. Viel erfolgreicher, Tobi W. Tobi W. deutlich erfolgreicher als Felipe Massa, steht jetzt dann in der Bild morgen.
Sehr gut.
Also, wer ist dieser Tobi W.?
Ich habe übrigens mal nachgeguckt und das langsamste dürfte sein, die langsamste Strecke dürfte Putrajaya in Saison 1 sein, wo Sam Bird 113,1 km/h im Schnitt fuhr. Monaco war sogar noch ein bisschen schneller.
Guck an.
Naja, guck an.
Haben wir das auch noch gelernt jetzt, ja. Auf die Schnelle mal eben noch was Neues dazugelernt wieder. Nutzloses Wissen für Stammtischrunden.
Den Stammtisch will ich sehen.
Den will ich auch sehen. Also weiß nicht, an wie vielen Stammtischen die Leute sind, die sich dreistellige Zahlen mit 3 Nachkommastellen wirklich gut merken können auf Dauer.
So Formel
E. Ich glaube, das dürfte überschaubar sein.
Das glaube ich auch, ja.
Je später der Abend wird, desto weniger Nachkommastellen werden es wahrscheinlich auch, ne?
Ja, stimmt. Ist dann auch nicht mehr so wichtig. Aber man weiß dann mit viel mehr Sicherheit, dass die Zahl, die man im Kopf hat, auch stimmt. Am späten
Und
Abend.
Wie?
Da ist man sich zu 100% sicher, dass einfach komplett richtig ist, was man gesagt hat.
So geht's mir auch ohne Stammtisch und spätabends.
Ja, aber dir ist das ja auch meistens. Dann, ist ja auch meistens. Einfach so entspricht das ja auch den Tatsachen dann. Du hast ja in der Regel schon recht.
In der Regel ja, aber.
Das liegt an deiner bedächtigen Art, Tobi. Ne, du laberst nicht einfach so daher, sondern denkst ja vorher drüber nach und dann kannst du dann schon fast jedes Mal sicherstellen, dass auch kein Quatsch ist, was du erzählst.
Ich habe noch nie lustige Sachen erzählt, nur dass der Witz stimmt.
Nee, ich mach oder so. Das auch nicht. Ich bin auch für meine Bierernstigkeit bekannt.
Beer serious.
Beer serious, yes ma'am. So ist es. Gut, ihr merkt schon, da kommen wir in Schmarrnei. Das bedeutet, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Und ja, ihr könnt euch auf die nächste freuen, die ist ja schon am Sonntag. Ist ja nicht mehr lange hin jetzt. Die paar Tage, das haltet ihr schon aus. Mal gucken, wie viele schaffen, bis hierhin zu hören, bevor die nächste Sendung rauskommt. Wie stellen wir das fest? Das ist eine schöne Metrik eigentlich, aber schwer messbar, glaube ich.
Ich glaube fast auch. Wir müssen die Leute einfach stets und ständig untersuchen.
Das ist eine gute
überwachen.
Idee. Komplett überwachen, schön gläsern machen, damit wir immer Bescheid wissen.
So sieht's aus.
Facebook. Das ist eine super Idee. Am besten über Facebook, genau. Das ist alles schon vorbereitet, da müssen wir nur noch an die API rein. Also kein Problem. Na, Tobi neue Daten, Zahlen, Fakten für den nächsten Stammtisch einfach. Ja, Freunde, ich sag mal so, wir sind am Ende angekommen und machen jetzt auch gar nicht mehr lange rum. Wir machen jetzt hier zu, wir hören uns am Sonntag wieder. Schöne Woche euch und nächstes Wochenende quatschen wir schon über den nächsten Nepri. Marrakesch steht ja auch schon so gut wie vor der Tür. Und für heute soll es das aber gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich schon.
Ciao.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.